Ihr habt euch schon immer als hochsensibel bezeichnet und dachtet, das erklärt eure intensiven Emotionen und Reaktionen. Was ist, wenn ich euch sage, dass ihr gar nicht hochsensibel seid? In diesem Video erfahrt ihr, warum viele die Hochsensibilität falsch verstehen und was wirklich dahinter steckt. Viel Spaß dabei! Ich bin richtig, richtig happy, dass ich euch meinen neuen Sponsor empfehlen kann, und zwar juit.com. Da schreibt sich juit.com. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was ist Juit? Mega, mega gut. Ich habe tatsächlich ohne Witz sehr, sehr lange danach gesucht. Und zwar bin ich immer damit konfrontiert, dass ich total gerne koche, aber ich bin Leiter eines Unternehmens, ich habe zwei kleine Kinder, ich bin super gern mit meinen Freunden unterwegs und ich nehme mir auch viel Zeit für mich. Manchmal kommt da das Thema Kochen etwas zu kurz, beziehungsweise schaffe ich es dann auch nicht mehr, super gute und schnelle Mahlzeiten zu zubereiten. Und da habe ich dann doch oftmals zu Fastfood gegriffen. Und da gibt es jetzt auch eine Fastfood-Alternative, und zwar von Juit. Und die ist insofern ziemlich cool, als dass ich sie nochmal gefragt habe, ob sie mit uns arbeiten wollen. Und ja, sie wollen. Was ist Juit? Das sind Fertiggerichte, die tatsächlich sehr, sehr gut kombiniert und miteinander verbunden sind von ihren Geschmackskomponenten. Das heißt, es ist ein unglaublich leckeres Essen, was ihr da bekommt. Ich werde euch auch gleich ein paar Dinge vorlesen. Ihr merkt schon, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Das hat eine super gute Nährstoffbalance, also sehr, sehr ausgeglichen, sehr, sehr proteinreich. Das ist ja etwas, was wir immer wieder empfehlen, weil die Leute viel zu wenig Protein in ihrer Nahrung haben, aber natürlich auch ein gutes Maß an Kohlenhydraten, aber auch keine kurzkettigen, sondern langkettige Kohlenhydrate und gesunde Fette. Also da wurde tatsächlich auf alle Makronährstoffe geachtet. Gleichzeitig keine Zusatzstoffe. Das war mir unglaublich wichtig, dass da viel mit Kräutern, mit Gewürzen gearbeitet wird und kein bisschen Industriezucker. Ja, also da wird tatsächlich kein einziges Mal Industriezucker bei euch drin sein und darüber hinaus auch noch Zutaten aus der Region. Um da einfach mal so ein Beispiel zu geben, dass beispielsweise alles, was mit Hähnchen zu tun hat, Kiko-Maishähnchen, ja, könnt ihr gerne selber mal gucken, das sind wirklich sehr hochwertige, auch sehr teure Lebensmittelprodukte, wo keine Antibiotika mit dabei sind, wo 50% Maisanteile im Futter mit dabei ist, ohne Gentechnik und das Ganze mit kurzen Transportwegen, also da würde wirklich auf alles geachtet. Keinerlei Aromen, keine künstliche Geschmacksstoffe, also da ist wirklich nur das Beste vom Besten mit drin und gleichzeitig wurde das Ganze zubereitet und dann sofort bei minus 45 Grad schockgefrostet, sodass auch alle Nährstoffe noch vorhanden sind, wenn sie dann bei euch an der Tür sind. Ihr könnt das Ganze einfach bestellen in verschiedenen Boxen. Das heißt, es gibt da Boxen, die 6er Boxen sind, 8er Boxen, 10er, 12er und so weiter. Ich habe einfach mal die 12er Box probiert und da kostet dann ein Gericht ein komplettes Mittagessen 7,50 Euro. In manchen Städten ist da der Döner schon teurer. Also von daher super ausgeglichen und ich lese euch einfach mal so ein paar Dinge vor, die ihr dann beispielsweise bestellen könnt. Das wären so Dinge wie eine Dorade, Royal Mallorca, zitronige Pilzpasta, Zitronenhähnchen mit geröstetem Brokkoli, aber auch sowas wie Linguini, Avocado. Das Ganze gibt's also auch immer vegan. Honig-Limettenhuhn, rotes Kokoscurry mit Rindfleisch, Hackbällchen. Dann gibt's Thai-Curry auch natürlich in veganer Variante. Spaghetti in verschiedenen Formen, Pulled-Chicken, Tandoori-Chicken. Also super, super lecker. Ich habe das probiert. Ich bin, ihr merkt ja schon, total überzuckert. Wie bekommt ihr das Ganze? Ihr bekommt das tatsächlich dann in einer Verpackung. Im Übrigen wurde auch hier drauf geachtet, dass das Ganze nachhaltig ist, weil knapp 97% der Verpackung wiederverwertbar sind und die könnt ihr dann einfach in die Mikrowelle packen, einmal mit der Gabel einstechen, nach 7 Minuten ist das Ganze fertig, also es ist wirklich Fast Food im wahrsten Sinne des Wortes und das Ganze super gesund und wie immer, ihr kennt das, ich habe mit Juit auch noch einen Rabattcode ausgehandelt, ne, mit der sympathischen Berliner Firma, die haben mir gesagt, Mensch, ihr bekommt auch einfach nochmal einen satten Rabatt mit dem Code MyBodyMind, also wirklich nicht so schwierig zu merken, auf alle ersten Bestellung gibt es da 10% nochmal. Ich würde es auf jeden Fall machen. Ich habe es tatsächlich jetzt immer im Gefrierschrank, wenn ich einfach merke, wow, die Kinder sind krank oder hey, ich habe einfach nicht so viel Zeit, dann packe ich mir das in die Mikrowelle und habe einfach nach 7 Minuten vollständiges Essen. Kann ich wirklich nur empfehlen, mit dem Code MyBodyMind da einfach nochmal 10% sparen. Ich bin hochsensibel und daher Punkt, Punkt, Punkt. Das ist so ein Satz, den höre ich ganz, ganz häufig bei mir im Coaching und von Leuten, die sich bei uns bewerben. Vorweg, ich weiß, dass dieses Thema unglaublich hochkochen kann. Ich helfe Menschen, aus diesem Problem auszubrechen
Wir machen das zusammen mit Experten, mit einer Psychologin und einem ganzen Team, was sich um Leute kümmert, die auch sagen, sie sind hochsensibel. Daher bleibt bitte sachlich und hört erstmal bitte zu, hört euch diese Folge bitte zu Ende an, bis ganz zum Schluss, um dann auch ein Urteil bilden zu können, ob das, was ich hier sage, fachkundig ist oder ob euch das nicht gefällt. Ja? Lass uns erstmal vielleicht anfangen, dass die Definition hochsensibel zwar gegeben ist und ich glaube, die meisten Leute können damit auch was anfangen, die Leute, die hochsensibel sind, sowieso, aber pathologisch betrachtet gibt es jetzt keine Diagnose, die Hochsensibilität heißt. Also in der Medizin kann ein Arzt euch nicht die Diagnose ausstellen und das auf irgendeinen Krankenschein schreiben, du bist hochsensibel oder nicht. Das sage ich der Vollständigkeit halber, das heißt für mich nichts, weil nur weil etwas nicht in eine Diagnose gepackt werden kann, heißt das, es ist noch lange nicht, dass das Thema nicht vorhanden ist. Aber Fakt ist, das Ganze ist nicht messbar und auch im psychologischen Kontext keine Erkrankung. Und da sind wir doch schon dabei, dass wir ganz, ganz viele psychologische Phänomene eigentlich auch betiteln können. Was heißt das jetzt? Heißt das, dass dieses Thema ausgedacht ist und dass es das nicht gibt? Nein, natürlich nicht. Rund 15-20% der Bevölkerung sind nach Befragung hochsensibel oder sehen sich selbst als hochsensibel. Das sind, wenn man das auf die deutsche Bevölkerung runterbricht, etwa 12-16 Millionen Menschen, die es aussprechen. Das heißt, im Umkehrschluss kann ich mir nicht vorstellen, dass 12-16 Millionen Menschen etwas sich einbilden, in Anführungsstrichen, was nicht der Wahrheit entsprechen würde. Ja, deswegen versuche ich da mal so ein bisschen Licht ins Dunkel reinzubringen und euch mal zu erklären, wie Leute mit Hochsensibilität sich fühlen. Also, Leute, die hochsensibel sind, haben per Definition einfach eine sehr hohe Gehirnaktivität. Also die spüren sehr, sehr genau, was um sie herum passiert. Die nehmen Geräusche vielleicht intensiver wahr und empfinden die auch als unangenehm. Die können Emotionen stärker spüren. Das kann Wut sein, das kann Angst sein, das kann das Gefühl der Verletzlichkeit sein. Und sie hören beispielsweise auch genau, wie jemand spricht im Hintergrund, können da vielleicht viel mehr wahrnehmen und deuten vielleicht auch mehr in dieses Thema rein. Gleichzeitig, abgesehen von dem Gehirn, und ich bin ja auch neurozentrierter Trainer und finde das deswegen sehr interessant, ist noch ein anderes großes System mit am Start, und zwar unser sogenanntes vegetatives Nervensystem. Das ist das, was die meisten Leute kennen, vielleicht auch unter autonomes Nervensystem. Wir haben ja mehrere Nervensysteme, beispielsweise auch noch das enterische, was bei uns im Darm ist, was eine eigene Gut-Brain-Axis beinhaltet, also eine eigene Verbindung zwischen dem Gehirn und dem Darm. Aber wir haben auch das vegetative Nervensystem. Das Nervensystem möchte ich euch kurz erklären. Das Nervensystem ist aufgeteilt in zwei Bereiche. Der eine Bereich ist der Sympathikus. Und der andere Bereich ist der Parasympathikus. Der Sympathikus ist ein Modus, den wir annehmen, wenn wir in Erregung sind. Und in diesem sympathikotonen Modus reagieren wir impulsiv. Da reagieren wir so, wie wir es gelernt haben. Da reagieren wir so, wie unser System glaubt, dass es richtig ist. Wir sind dann nicht mehr unbedingt Herr unserer eigenen Lage. Im Parasympathikus-Modus, wo wir ein bisschen entspannter und gechillter sind, ja, da sind wir runterfahrend. Da können wir selbst wahrnehmen. Da können wir Dinge selber beeinflussen und da könnten wir dann beispielsweise auch bezogen auf Hochsensibilität sagen, ich entscheide selbst, wie ich das bewerte und beurteile, die Situation, die Geräusche, die Emotionen, ja, das Gespräch vielleicht gerade mit jemand anderem. Bin ich aber ständig in diesem sympathikotonen Modus, lass es uns da einfach halt halber Stressmodus nennen, da passieren ganz viele Dinge im Körper. Wir haben das in unseren Online-Seminaren, die auch immer regelmäßig stattfinden, ausgearbeitet. Und da habe ich mal alles rausgesucht, was da passiert. Ich will jetzt nicht alles rausholen, aber so ein paar Dinge sind vielleicht interessant. Also wir fangen an, dass unsere Verdauung runter reduziert wird, weil wir in diesem Stressmodus sagen, wir müssen nicht unbedingt verdauen. Das kann ich später auch noch machen. Ich scheine mich ja gerade in einer lebensbedrohlichen Situation zu befinden. Verdauen mache ich später. Ich fange an zu schwitzen. Ja, das kennen wir typisch, wenn wir in so einer aufregenden Situationen sind, Prüfungsangst, auf einmal fangen wir an zu schwitzen. Ja. Dann fangen wir an, dass wir Energie in die Muskulatur überführen. Das heißt, Glukose wird aus dem sogenannten Glykogenspeicher der Leber und der Muskulatur freigesetzt, in den Blutkreislauf gegeben, damit wir sofort Energie haben. Und die Energie geht wohin? In die Muskulatur. Das heißt, wir verspannen, spannen an. Ja. Wir fahren alle Sekundärfunktionen runter, Sexualtrieb, Libido, Verdauung gerade schon gesagt und, und. Also da passieren ganz, ganz viele Sachen, wenn wir in diesem Stressmodus sind. Nicht, wenn wir bis am Anschlag sind, dann natürlich direkt, sondern manchmal sind wir einfach latent immer in so einem leichten Stressmodus. Viele Leute nehmen das schon gar nicht mehr wahr und empfinden das als ganz normale Situation. Das ist aber nicht ganz normal, immer im Stress zu sein. Wir sollten auch lernen, runterzufahren. Und da spielt unsere heutige Gesellschaft mit Sicherheit einen großen oder leistet dazu einen großen Beitrag. Alles ist immer vorhanden. Wir haben ganz häufig einen ganz hohen Druck, immer agieren zu müssen. Das Mail-Postfach ist häufig voll. Wenn ich Social Media anmache, kriege ich andauernd Dopamin-Kicks. Dafür werden Reels gemacht. Dafür sind Social Media-Plattformen konzipiert worden, um Dopamin-Kicks auszustoßen und uns immer in so einen leichten Stressmodus zu holen. Was vielleicht für Unternehmen gut und gewinnbringend ist, ist für uns nicht unbedingt gesundheitsfördernd. Ja, das muss man ganz klar sagen. Gleichzeitig leben wir natürlich auch in einer Gesellschaft, wo wir Dinge, die dieses Nervensystem wieder beruhigen würden, eher selten machen. Bewegung wäre sowas, also ein Spaziergang, jegliche Form von Bewegung. Häufig sitzt man doch im Auto. Ja, in die Natur gehen, früher mussten wir dort vielleicht sammeln und jagen. Die wenigsten Leute werden sagen, so, Wochenendeinkauf mache ich nicht, ich gehe in den Wald und pflücke mir alles. Ja? Das heißt, ganz, ganz viele Mechanismen, die wir eigentlich von Urzeiten auf für uns entdeckt hatten, die uns auch dazu gebracht haben, wieder runterzufahren, die sind nicht mehr vorhanden. Jetzt will ich nicht sagen, zurück in die Steinzeit, lass uns alle chillen und dann nur noch am Lagerfeuer sitzen. Das wird nicht funktionieren, will ich auch gar nicht. Ne? Wir können ja auch diese Entwicklung positiv nehmen. Sonst könntet ihr mich beispielsweise gar nicht bei YouTube sehen oder hier im Podcast hören, je nachdem, wo ihr euch das Ganze gerade einverleibt. Ja, also es sind ja auch schöne Sachen, die uns helfen. Dennoch sind Leute, die hochsensibel sind, tendenziell neben ihrer hohen Gehirnaktivität sehr, sehr häufig in diesem überstimulierenden Modus, also im sympathikotonen Stressmodus. Hat ja auch einen Überlebensvorteil in der Vergangenheit gehabt, wie gerade dargestellt. Ja, so. Jetzt kann man sagen, okay, Dominik, du hast aber vorhin das Ganze so ein bisschen angeteasert. Gibt's Hochsensibilität überhaupt? Also bin ich denn tatsächlich ein hochsensibler Mensch? Und wo wäre denn überhaupt das Problem daran, wenn jemand jetzt sagt, ich bin hochsensibel? Das möchte ich euch gerne erklären. Ich stelle die steile These auf, und das ist etwas, was ich nicht nur mit mir mache, sondern wir haben schon ganz vielen hochsensiblen Leuten aus dieser Thematik wieder rausgeholfen, dass ihr euch selbst mit einer Selbstdiagnose, weil sie kann ja nicht pathologisch sein, wie vorhin erklärt, Hochsensibilität stigmatisiert. Was will ich damit sagen? Ihr gebt euch, und spätestens hier werde ich jetzt wahrscheinlich einen Shitstorm ernten, auch wenn ihr es überhaupt nicht böse meint, also nehmt mir das nicht übel, sondern versucht euch auf dieses Thema mal einzulassen. Ihr macht euch selbst, ob bewusst oder unbewusst, gebt euch selbst einen Freifahrtschein für, ich kann ja nicht anders. Ich bin nun mal hochsensibel und deswegen ist alles so, wie es ist. Ich gebe euch mal ein Beispiel, wenn ich das jetzt auf was anderes übertragen würde. Wir haben beispielsweise mit jemandem gearbeitet, der hatte Arthrose. Teilweise haben wir sogar Leute mit rheumatischer Arthritis. Und wenn die Leute zu uns kommen und sagen, ich bin jemand, der hat Arthrose, ich bin ein Arthrose-Patient, ich kann dies oder das oder jenes nicht, dann würde derjenige was Ähnliches machen, was zwar dann natürlich medizinisch erstmal seine Bewandtnis hat, aber das würde mich auch aufhorchen lassen. Da würde ich auch sagen, musst du das so formulieren? Ist das so wichtig für dich, dass du deine Diagnose bist? Und wichtig ist, ihr seid nicht eure Diagnose. Eine Diagnose ist vielleicht Teil von euch, aber ihr seid es nicht. Ja, denn Diagnosen kann man überwinden. Man kann Dinge verändern. Man kann Arthrose loswerden. Man kann das vegetative Nervensystem auch vermehrt wieder in den Normalmodus bringen. Man kann das Gehirn auch trainieren, Dinge nicht mehr so stark wahrzunehmen oder so stark zu empfinden. Man kann auch trainieren, mit diesen Empfindungen umzugehen und nicht in eine Bewertung zu gehen. Also nicht zu sagen, das ist jetzt laut und deswegen ist es Stress, sondern das ist laut. Punkt. Ob gut, ob schlecht, wer weiß das schon. Zu dieser Aussage habe ich meinen ganzen Podcast gemacht. Ich kann das auf alles runterbrechen. Ich könnte auch sagen, ich bin Diabetiker Typ 2, ich kann das nicht mehr. Dann legitimiert ihr euch selbst dazu zu sagen, ich kann halt nun mal nicht anders, dann ist das so. Und das kann man machen. Vielleicht ist das für euch auch Stand jetzt eine gute Strategie. Ich würde aber sagen, ihr macht es euch da in Teilen vielleicht auch ein bisschen zu einfach. Ich kann das vielleicht auch sagen, weil ich selbst in dieser Situation war. weil ich immer gesagt habe, ich bin Schmerzpatient im Schulterbereich, ich kann nicht klettern. Ich bin Schmerzpatient mit Knien, ich kann die Treppe nicht mehr runtergehen. Ich habe jegliche Unverträglichkeiten, ich kann dies und das nicht mehr essen. Ich habe Schwindel, deswegen traue ich mich, dies und das nicht mehr zu machen. Ja, ich bin energielos, deswegen kann ich nicht mehr 100% geben. Ich habe mir das immer gesagt, nur geholfen hat mir das nicht. Im Gegenteil, es hat mich immer klein gemacht, es hat mich in so einer Box gehalten. Ja, und selbst wenn es gar nicht so schlimme Sachen sind, wie ich gerade aufgezählt habe, wenn sowas ist wie, ich bin zu alt, ich kann das nicht mehr, alles das macht euch erstens klein, nimmt euch die Möglichkeiten und es kann tatsächlich sogar, und das wissen wir auch aus der Psychologie, zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung werden. Ihr kennt mit Sicherheit Placebos, ne? Das führt dazu, dass ihr euch gute Sachen sagt oder beispielsweise jemand euch sagt, diese Tablette ist super, am Ende ist es nur Zucker und ihr fühlt euch toll. Aber ihr könnt Placebos auch nutzen, um euch super zu fühlen. Und es gibt aber auch die Kehrseite eines Placebos, ein Nocebo. Das heißt, jemand würde euch extern sagen, ihr könnt das alles nicht mehr, weil ihr habt die und die Diagnose. So, dann könnt ihr sagen, ja okay, das macht nichts mit mir, aber natürlich macht das etwas mit einem. Natürlich macht einen das klein. Natürlich überlegt man doppelt und dreifach. Und unser ganzer Organismus wird immer von unserem Gehirn gesteuert. Das heißt, wenn unser Gehirn etwas prognostiziert, dann wird unser Hormonhaushalt, unsere Muskulatur, alle Organsysteme sich natürlich auch darauf einstellen, weil euer Gehirn sagt, eure Schaltzentrale, oh, da wird bald was passieren. Oder hey, stell dich mal auf dies, das oder jenes ein. Jetzt könnt ihr euch überlegen, wenn das jemand Externes zu euch sagt, dann macht das was mit euch. Aber wenn ihr euch das ständig, unaufhörlich selber sagt, das macht doch viel mehr mit euch. Das ist doch viel intensiver, dieser Self-Talk, dieses wie rede ich mit mir selber. Und natürlich macht das was mit euch und das kann tatsächlich auch zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung werden. Ich habe da bereits mit Margot Kindermann, einem Neuromeditationslehrer, darüber gesprochen, auch hier bei uns im Podcast, sehr interessante Folge, der hat das auch nochmal bestätigt. Das, was wir dem Gehirn beibringen, was wir ihm täglich sagen, womit wir ihn füttern, das wird irgendwann zu unserer selbsterfüllenden Prophezeiung. Ja, da gibt es ganz, ganz viele interessante Untersuchungen zu und da dürft ihr mir gerne glauben oder es lassen. Aber folgt mir doch bitte, ungeachtet dessen, ob ihr jetzt sagt, das glaube ich oder nicht, nochmal für meine weiteren Ausführungen. Ich behaupte nämlich, wenn ihr euch selbst sagt, ich bin hochsensibel, dass ihr euch selbst in eine Art Käfig packt. Dass ihr sagt, bis hier kann ich und nicht weiter. Warum macht man das? Das macht man ja nicht, um sich einzusperren. Ihr seid ja keine Tiere, die statt in der Freiheit lieber im Zoo leben wollen, sondern ein vertrautes Umfeld gibt euch mit Sicherheit auch Sicherheit. Ja? Das fühlt sich gut an, sich innerhalb dieser Komfortzone zu bewegen, in diesem Radius zu sein. Aber das wird auch dazu führen, dass sie immer nur in diesem Käfig bleibt. Wie ein Tier, das nicht ausbrechen kann. Ich glaube nicht, dass Tiere im Käfig glücklicher sind als in der freien Natur. Der Unterschied ist, ihr könnt ausbrechen. Ja? Ihr könnt selber entscheiden, will ich es mal probieren? Will ich glücklich sein? Ja? Es ist alles okay, das ist eure Entscheidung. Ihr könnt natürlich auch drin bleiben. Ja? Und die Frage ist für euch immer, will ich sicher und vielleicht unglücklich sein, wenn ihr das seid mit der Situation? Oder will ich den Schritt wagen und rausgehen? Und das erfordert wieder Mut. Ja? Das erfordert das Ausbrechen aus der Komfortzone. Und da ist es immer ungemütlich. Auch hier wieder, um das evolutionsbiologisch darzustellen. Es wird immer ungemütlich sein, Neues zu wagen, gerade bei so festgefahrenen Muster, die man sich vielleicht gegeben hat. Ich gebe da immer ein Beispiel für, warum Neues auch evolutionsbiologisch nicht ganz sinnvoll ist. Stellt euch vor, ihr seid der viel zitierte Steinzeitmensch und ihr sagt, ich bleibe hier, lasst uns das vielleicht einfach mal räumlich verankern, in meinem Territorium. Hier ist meine Horde, hier ist alles super. Dann könntet ihr natürlich sagen, nun gut, ich bleibe hier, meine Mittel sind beschränkt, mal schauen. Ihr könntet aber auch sagen, ich gucke mal hinter diesen Busch hier. Mal schauen, was dahinter ist. Vielleicht verbirgt sich da ja was. Neue Nahrungsquellen, neue Leute, ein riesiger Fluss, in dem ich baden könnte, der meine Lebensqualität steigert. Ja, könnte ich machen. Könnte aber durchaus auch sein, dass hinter diesem Busch das Mammut steht und mich platt trampelt, ich bin tot. Ja, dann habe ich mit Zitronen gehandelt. In der Regel wird der Steinzeitmensch das dann nicht machen. Warum? Weil der größte Impuls in unserem Gehirn immer von unserem sogenannten Reptiliengehirn, also unserem Hirnstamm, gegeben wird. Und dieser Hirnstamm, der sagt immer in erster Instanz nur, das, was ich will, ist überleben. Ja, das ist für mich erstmal wichtig. Ich will erstmal nur, dass ich überlebe Und eine gute Strategie zu überleben ist, das zu machen, was ich gestern gemacht habe. Wenn ich mich also gestern klein gemacht habe, macht das durchaus Sinn, mich morgen auch klein zu machen, weil gestern habe ich überlebt. Klingt simpel, ist auch so. Ja, unser Gehirn ist in den Teilen nicht so komplex. Natürlich sind die weitergelagerten Gehirnteile auch dafür da, dass wir Sinn in unserem Leben finden, dass wir Lust empfinden, dass wir ein schönes, gesundes Leben empfinden, dass wir helfen, dass wir was aufbauen. Aber das ist dem Reptiliengehirn erstmal vollkommen egal. Ja? Deswegen wird sich das jetzt für euch vielleicht auch ganz, ganz böse und gemein anfühlen, wenn ich sage, komm doch mal raus. Ja? Was könnte man also machen? Man könnte dann zum Beispiel sagen, Ich gehe das Ganze mal an. Und viele von euch werden jetzt sagen, ja, Dominik, du wirst gleich reden. Immer wenn ich das angehe, dann fühlt es sich aber nicht gut an. Und da würde ich mal immer hinterfragen, in welchen Schritten, in welchen Maßen habt ihr das angegeben, habt ihr das gemacht? Wenn du natürlich sagst, dir ist es in der Innenstadt zu laut und du kannst da nicht leben und du bist auf ein ruhiges Dorf gezogen, dann würde ich vielleicht nicht als erstes sagen, Schocktherapie, ich buche mir das AC/DC-Konzert. Ja? Das wird nicht klappen. Weil ich von 0% versuche, auf 100 zu gehen. Sondern ihr sollt Baby Steps gehen. Too small to fail. Ja? Bezieht das bitte auf eure eigene Situation. Das kann ich euch natürlich nicht anhand von jedem Beispiel geben. Aber natürlich könnt ihr sagen, wenn ich sonst immer in der Natur bin, versuche ich es erstmal im kleinen Dorf mal an einem Mittwochabend mal zu gucken, wie fühlt es sich an, wenn ich durch die Fußgängerpassage gehe. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Und das ist wie beim Training. Ja, dass man versuchen kann, sich da langsam zu steigen. Stellt euch vor, ihr habt so eine Art Resilienzmuskel, den habt ihr natürlich nicht wirklich, aber ein Resilienzmuskel, der aufgebaut werden muss. Ich würde ja auch nicht sagen, ich habe noch nie angefangen zu laufen, jetzt will ich mich ans Laufen ranwagen, ich fange als erstes an mit einem Marathon. Weil die ja sagen, ja, das ist doch eine dämliche Idee. Du gehst erstmal zügiger, dann läufst du erstmal einmal im Block, dann läufst du mal zweimal im Block, dann läufst du die ersten 3 Kilometer, dann läufst du 5, dann läufst du die ein bisschen schneller, dann läufst du 10 und so weiter und so fort. Und so müsst ihr auch vorgehen. Da ist natürlich wichtig, sein Ego beiseite zu schieben und nicht zu sagen, ja, fühlt sich aber doof an, wenn ich diese kleinen Schritte mache, ich will vielleicht ein bisschen mehr. Das wird zu nichts führen. Deswegen macht es auch Sinn, wenn euch Leute begleiten, die euch Timesteps geben und sagen, mach erstmal dies und wenn du das kannst, dann machen wir den nächsten Punkt. Ja? Hilft manchmal einfach, deine Vogelperspektive einnehmen zu können. Also ihr müsst euch langsam daran gewöhnen und natürlich auch immer versuchen, wenn ihr merkt, stresst mich trotzdem ein bisschen und das ist auch normal, es darf Stress geben. Ne? Viele Leute, die hochsensibel sind, gehen mit dieser Meinung einher, es darf überhaupt keinen Stress geben und ein Leben ohne Stress ist nicht möglich. Alles ist Stress. Für mich ist auch Krafttraining Stress, weil das den Körper stresst, da entstehen Entzündungen. Das heißt, das ist Stress. Für mich sind berufliche Dinge auch manchmal Stress. Für mich ist es auch manchmal Stress, die Kinder zu haben. Ja? Es ist aber auch so, dass wir immer eine Balance schaffen müssen zwischen, hier ist jetzt Stress und wie nehme ich den wahr, erstens, und zweitens, wie kann ich das Ganze versuchen auszugleichen? Also, ich muss wissen, was tut mir gut, muss das vielleicht auch mal niedergeschrieben haben und dann auch regelmäßig in den Tag überführen, weil nur weil ich es auf dem Blatt Papier stehen habe, bringt mir das erstmal noch gar nichts. Ich muss gucken, gibt es vielleicht Möglichkeiten, wie ich in die Meditation gehe, in einfache Meditationen? Kann ich vielleicht in die Natur gehen und einfach diese beruhigenden Stimuli, also die Terpene, die im Wald sind, die beruhigenden Töne, die Vögel von sich geben, vielleicht das Rauschen der Blätter im Wind, vielleicht kann ich das benutzen, um wieder so ein bisschen aufzutanken, vielleicht auch Bewegung nutzen, vielleicht sogar Bewegung als Auspowern. Da haben viele vor Hochsensibilität Angst, so richtig alles rauslassen. Das hilft aber manchmal auch einfach, um so ein Stresslevel runterzufahren, Muskeltonus zu senken. Vielleicht ist es Musik, die du hörst, die dir gefällt, oder. Ja. Ein wichtiger Schritt ist es auch, in die Akzeptanz zu gehen. Ja? Weil wenn ihr rangeht und sagt, das muss jetzt geradlinig verlaufen, Dominik hat gesagt, das könnte funktionieren, also es muss immer nur bergauf gehen, das wird nicht klappen. Das ist bei keinem Heilungsprozess der Fall. Ja, da habe ich mit Tina Tanschek, unserer Psychologin, auch einen Podcast so aufgenommen zum Thema, wie funktioniert Heilung. Es wird immer Rückschläge geben. Vielleicht gibt es sogar Rückschläge, die tiefer sind als vorher. Und ich vergleiche das immer mit so einer Zwiebel, die ihr pellt. Vielleicht werdet ihr ein Problem los und habt das nächste, weil ihr merkt, ach krass, ich habe dieses vorherige Problem überlagert. Ob das jetzt ein körperliches oder ein psychologisches ist, das sei mal dahingestellt. Sagen wir mal, ich hatte jetzt Rückenschmerzen, bin die los und merke, ach, das mit dem Job, der gefällt mir eigentlich gar nicht. Das ist mir vorher gar nicht so aufgefallen. Uhu. Ja, vielleicht hast du vorher einfach nicht die Kraft gehabt, die Muße darüber nachzudenken, vielleicht auch nicht den Mut. Ja? Und so kann es auch bei Hochsensibilität sein. Also akzeptiert, dass es da auch Rückschläge gegeben wird. Und dann kann man bei einem Rückschlag immer sagen, hab's gewusst, Dominik hat keine Ahnung, ich suche mir den YouTuber, der mir genau sagt, Hochsensibilität kannst du nicht heilen und du, und wir streichen dir jetzt mal über den Kopf. Super, toll. Holt euch das da raus? Nein. Ja?
Das müsst ihr dann tatsächlich für euch selbst sehen, ob ihr das möchtet oder nicht. Und vielleicht auch nochmal eine andere Perspektive einnehmen. Stellt euch mal vor, ihr hättet so wie gerade als Kind reagiert. Also ihr würdet sagen, ich probiere jetzt Dinge umzusetzen, klappt nicht. Ich habe zwei Kinder, stand jetzt eine 2-jährige Tochter und einen 5-jährigen Sohn. Da klappen hunderte Dinge nicht. Die fallen hin, die probieren Sachen aus, es klappt nicht. Die sind sauer, lassen Emotionen freien Lauf. Ja, und dann machen sie es. Wenn sie sagen würden, ja okay, ich habe jetzt einen Rückschlag erlitten, ich lasse das, dann könnte mein Sohn keine Messer und Gabel halten. Ja, dann würden die mit den Fingern essen. Dann würden meine Kinder nicht malen können und nicht zur Schule gehen können. Dann könnten sie wahrscheinlich nicht mal mehr gehen, ja, weil sie dann gesagt hätten beim ersten Mal, oh, ich könnte ja hinfallen. Ne? Dann lasse ich das. Das ist doch absurd. Das wäre doch absurd. Bei Kindern verstehen wir das und akzeptieren das. Warum machen wir das bei Erwachsenen nicht? Ja. Und ich kann euch sagen, es klappt. Wir haben das schon bei so vielen Menschen geschafft, die ganz am Anfang kommen und sagen, ich bin hochsensibel. Und wir erstmal mit denen arbeiten und sagen, ist das wirklich so? Musst du dich selbst so stigmatisieren? Musst du dich selbst in diesen Käfig packen? Oder wollen wir nicht mal zusammen gucken, ob das vielleicht nur eine Diagnose ist oder eine Selbstdefinition deiner selbst? Und wenn wir das mal loslassen und akzeptieren und mal gucken, was du kannst, obwohl du dich selbst als hochsensibel definierst, dann ist das ganz schön. Und viele sagen am Ende des Coachings, ich dachte, ich wäre hochsensibel, aber ich bin es eigentlich gar nicht. Ja? Und dann ist was richtig Magisches passiert, da haben wir eine neue Realität kreiert. Und die kann sich halt viel besser anfühlen als das, was man vorher kannte, dieses ich kann ja nur hochsensibel. Ja? Du kannst jetzt selbst entscheiden, was du von dieser Folge hältst. Du kannst jetzt natürlich auf Widerstand gehen und es ganz schlimm finden und mir ganz viele Hater-Kommentare schreiben. Und ich bin zwar selbst sensibel, in vielerlei Hinsicht, nicht hochsensibel. Ich werde mir das in Teilen natürlich auch zu Herzen nehmen und gerne auch durchlesen. Aber vielleicht sagst du auch, Mann, was ist, wenn Dominik recht hat? Was ist, wenn die immer nur mich in meiner Hochsensibilität bestätigenden Therapeuten, Menschen, Experten da vielleicht fehlen? Und vielleicht ist es ja wirklich so, dass ich rauskommen kann aus diesem Thema Hochsensibilität. Ja? Wenn du nicht zu sehr daran hängst und das deine neue Identität geworden ist, mit der du Dinge kompensieren willst, kann auch sein. Könnte euch ja sein, dass du sagst, ich hänge an Hochsensibilität, genau wie bei uns Leute auch am Schmerz hängen, weil der Schmerz ihnen Aufmerksamkeit gibt, weil der Schmerz ihnen eine Daseinsberechtigung gibt, weil der Schmerz ihnen eine Bühne gibt. Das kann durchaus auch sein. Ja. Aber wenn du sagst, ich will es eigentlich nicht, ich will es eigentlich wirklich loslassen, dann macht es natürlich Sinn, das mal zu probieren. Ja. Das heißt, du kannst ja natürlich noch 5 andere Videos von Hochsensibilitäts-Coaches anschauen, die dir erzählen, wie wunderbar du bist und wie verletzlich du bist und so weiter und so fort. Oder du lässt es mal auf dich wirken, hörst dir es vielleicht sogar noch ein zweites Mal an, dann nimmst dir vielleicht sogar mal einen Zettel und einen Stift und schreibst mal raus, was du machen kannst. Und dann kannst du immer noch selbst gucken, ob du das glaubst und was für dich wichtig ist. Und das Ganze einfach mal ausprobieren. Es passiert ja nichts. Ja, es sind ja in der Regel keine lebensbedrohlichen Situationen, die da auf euch zukommen, sondern höchstens ein kleiner Rückschlag. Und der kann auch nur klein sein, wenn ihr versucht, das in kleinen Schritten zu gehen. Ich freue mich auf jeden Fall über konstruktives Feedback und würde mich freuen, dass ihr heute mal genauso wie ich aus der Komfortzone rausgekommen bin, weil ich mir schon überlegt habe, mache ich das? Weil ich weiß, dass das auf viel Widerstand stoßen wird, weil ich weiß, dass ich, obwohl ich hier den Leuten helfen will, ganz, ganz viel Kritik ernten werde, dass jetzt erstmal ganz viele mir auf den Kopf hauen und sagen, Dominik, wie kannst du nur und du hast mich da vollkommen falsch interpretiert, dann ist das leider so, aber auch ich lerne hier, dass ich rauskommen kann und rauskommen darf in dieser Beziehung. Wenn ihr sagt, ihr seid bisher immer hochsensibel durchs Leben gegangen und wollt Unterstützung haben, dann kommt gerne auf mich zu, auf uns zu, bucht euch gerne mal ein Beratungsgespräch und vielleicht können wir euch dann da auch entsprechend weiterhelfen. Ansonsten haut rein, bleibt geschmeidig. Bis zum nächsten Mal.